Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, einen schönen guten Morgen. Am vergangenen Donnerstag war der Siebenschläfertag. Um den Siebenschläfer ranken sich Bauernregeln zum Sommerwetter. Aber eigentlich ist es ja ein christlicher Gedenktag, in dessen Mittelpunkt die Legende von den Siebenschläfern steht, also sieben Jünglinge, die sagenhafte 195 Jahre schliefen, um dann unversehrt wieder aufzuwachen. Ein Wunder der Auferstehung. So lange schlafen, das schafft noch nicht mal der Siebenschläfer, dieser putzige kleine Geselle aus dem Tierreich. Aber Schlaf ist ja wirklich ein wichtiges Heilmittel von uns. Unser Gehirn braucht es dringend und unser Immunsystem auch. Beide sind nachts hochaktiv und mit Aufräumarbeiten vom Tage beschäftigt. Zum Siebenschläfertag ist das unser Sonntagsthema in Himmel und Erde, das Heilmittel Schlaf. Aber zu Beginn schauen wir nach Potsdam und zwar aus aktuellem Anlass, denn dort wird am kommenden Donnerstag ein neu gebautes Synagogenzentrum mit einem Festakt eingeweiht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dabei die Festansprache halten. Es ist nach langjähriger Planung und vielen Auseinandersetzungen entstanden, aber nun soll es von vier Potsdamer jüdischen Gemeinden genutzt werden. Carsten Dippel berichtet.
Auf diesen Tag haben jüdische Menschen in Potsdam lange gewartet. Am Donnerstag nun ist es soweit. Nach jahrelangem Streit und schier endlosen Debatten öffnet im Herzen der brandenburgischen Landeshauptstadt das jüdische Gemeindezentrum mit der Synagoge seine Pforten. Vier Gemeinden sollen es gemeinsam nutzen. Jewgeni Kutikow, Vorsitzender der jüdischen Stadtgemeinde, ist erleichtert.
Das war sehr lang, 15 Jahre haben wir gekämpft, aber nicht umsonst. Die neue Synagoge ist gebaut, steht da, sieht super schön aus, wir freuen uns sehr.
Erleichtert zeigt sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle. Vor bald 20 Jahren hatte das Land der damals noch einzigen jüdischen Gemeinde das Versprechen gegeben, eine Synagoge zu finanzieren. Die Gemeinde selbst, die sich jahrelang von einem Provisorium zum nächsten hangeln musste, hätte das nie stemmen können.
Das ist eine unbändige Freude, eine große Dankbarkeit und auch Demut.
Im Jahr 2009 hatte es einen Wettbewerb gegeben, den das Architekturbüro von Jost Haberland in Berlin gewann. Doch auf den prämierten Entwurf folgten bald Querelen. Es ging um Fragen der Nutzung, der Ästhetik, dann gab es wieder religiöse, manchmal auch ganz grundsätzliche Einwände. Es kam zu mehreren Gemeindespaltungen. Heute zählt man bis zu 6 verschieden große jüdische Gemeinden und Zusammenschlüsse in der Landeshauptstadt mit insgesamt etwa 800 Mitgliedern.
Natürlich war es zwischendurch so, dass man sich die Frage stellen konnte, wird es überhaupt irgendwann eine Synagoge in der Landeshauptstadt Potsdam geben? Auf der anderen Seite habe ich diesen Streit nicht immer als harten Streit empfunden, sondern auch als das leidenschaftliche Ringen um das eigene Synagogenzentrum, was eben kein Zweckbau ist, was nicht irgendwo hingestellt wird, sondern mit dem sich sehr viel verbindet, sowohl das religiöse Leben als natürlich auch das soziale Miteinander, das kulturelle Miteinander, denn es ist ja ein Synagogenzentrum.
Gut 16 Millionen Euro hat der vom Land beauftragte Bau des Synagogenzentrums gekostet. Ein moderner, schlichter Kubus im warmen Ton des typisch märkischen Klinkers. 7 hohe Fenster markieren ihn nach außen. Architekt Jost Haberland legte Wert auf heimische Materialien. Das Mobiliar im Gebetsraum mit seinem nach Osten ausgerichteten Toraschrein ist aus hellem Eichenholz gebaut. Der Raum öffnet sich weit nach oben. Licht fällt durch ein Deckenfenster. Geschwungene Elemente erinnern an das biblische Stiftzelt. In der Mitte steht die Bima, das Lesepult, auf der im Gottesdienst die Tora zum Lesen ausgerollt wird. Weil diese Synagoge dem orthodoxen Ritus folgt, können Frauen nur auf einer Empore Platz nehmen. Der Ursprungsentwurf, sagt Architekt Haberland, sei reduzierter gewesen.
Wir hatten dort einen sehr introvertierten Raum als Synagogenraum, nur mit einem Fensterschlitz Richtung Jerusalem orientiert. Wir haben jetzt dort 7 parabelförmige Fenster vorgesehen, was explizit ein Wunsch der jüdischen Gemeinden war, sich zur Stadt zu öffnen. Und wir haben dieses Thema aufgenommen und das architektonisch umgesetzt.
Potsdam ist die letzte Landeshauptstadt, die einen großen Synagogenneubau samt dazugehörigem Gemeindezentrum erhält. Unter den Streit, so versichern alle Beteiligten, solle mit der Eröffnung ein Schlussstrich gezogen werden. Die Trägerschaft des Zentrums hat für die ersten 3 Jahre die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST, übernommen. 4 Gemeinden werden es für Gottesdienste, für kulturelle und soziale Zwecke nutzen. Ein einmaliges Konzept, das es in dieser Form noch nirgends in Deutschland gab, erklärt ZWST-Direktor Aaron Schuster.
Ja, es bringt ein Stück weit jüdisches Leben wieder in das Herz dieser Landeshauptstadt zurück. Und das hat natürlich eine große Symbolkraft, aber es ist sicherlich auch ein wichtiges Zeichen für die jüdische Community, dass Juden und Jüdinnen dazugehören, dass sie ein fester Bestandteil sind dieser Zivilgesellschaft und deswegen auch ihren Platz eben inmitten dieser Stadt erhalten.
Und das sei gerade jetzt, in Zeiten des wachsenden Antisemitismus, von besonderer Bedeutung.
Wer baut, der will bleiben, das neue Synagogenzentrum von Potsdam. Und nun zu unserem Sonntagsthema über die Heilkraft des Schlafes. Die 7 Schläfer von Ephesus, diese Legende wurde ja immer wieder am 7-Schläfertag in Erinnerung gerufen. Das war am vergangenen Donnerstag. Und die hatten einen wahrhaft gesegneten Schlaf. 195 Jahre lang waren sie eingemauert und haben geschlafen. Dann wurden sie gefunden und auferweckt. Dass beim Schlaf nach alter Vorstellung Gott im Spiel sein kann, das zeigt sich ja auch vielfach in der Bibel. Und da wollen wir jetzt einen kleinen Streifzug unternehmen, mit Hilfe von Pfarrer Veit Dinkelacker. Er ist Direktor des Bibelhaus Erlebnismuseums Frankfurt.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Sprichworten, die im Kern auf die Bibel zurückgehen. Eins hat auch mit dem Schlaf zu tun. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Herr Dinkelacker, woher stammt das und was ist damit gemeint?
Diese alte Weisheit stammt aus dem Buch der Psalmen und das bedeutet aus meiner Sicht zweierlei. Einmal ist es die tiefe Einsicht, dass bei aller Mühe die entscheidenden Prozesse ohne unser Zutun ablaufen. Und das heißt dann eben, vertraue darauf und sei gelassen, dass Gott das Werk vollendet und dich versorgt.
Mhm. In eine ähnliche Richtung geht ja ein anderes Sprichwort, wenn man dann sagt, ich habe geschlafen wie in Abrahams Schoß. Was steckt da dahinter?
Das bezieht sich in unserem Sprachgebrauch auf eine besonders erholsame Nacht. Ursprünglich stammt das Bild vom Schlaf in Abrahams Schoß aus einer Beispielgeschichte. Jesus vergleicht einen reichen Mann, dessen Egoismus ihn nach dem Tod in die Glut der Hölle bringt, mit dem armen Lazarus. Der arme Lazarus ist im Himmel und schläft in Abrahams Schoß.
Also schon ein Ausdruck von gut aufgehoben sein. Es gibt auch eine Geschichte, wo Jesus schläft, eine berühmte Erzählung aus dem Evangelium, ausgerechnet aber in einer bedrohlichen Situation. Da sind die Jünger mit ihm im Boot unterwegs auf dem See Genezareth. Sie geraten in einen heftigen Sturm, das Schiff droht unterzugehen, aber Jesus, ihr Meister, der schläft seelenruhig. Das ist ja auch unzählige Male von Künstlern gemalt worden. Was bedeutet diese Stelle?
Das ist doch eine sehr moderne Stelle. Wie häufig fragen wir uns, und woher kommt jetzt die Hilfe in der Not? Kommt sie überhaupt? Natürlich sind sie Jesus nicht egal. Es gehört etwas dazu, das Vertrauen nicht zu verlieren im Sturm. Und davon erzählt die Geschichte.
Also wenn uns mal die Stürme des Lebens den Schlaf rauben, können wir davon was lernen?
Wir können darauf hoffen, dass alles gut wird und dass es immer jemanden gibt, an den wir uns wenden können.
Die Bibel erzählt, dass auch Gott mal offensichtlich schläft. Zumindest wird ihm das in den Psalmen dann vorgeworfen, vorgehalten. Was steckt da dahinter?
Ja, also wenn der Psalm sagt, wach auf, werde wach für mein Recht und meine Sache, mein Gott und mein Herr, also zum Beispiel im Psalm 35, dann wäre das ja eine entsprechende Stelle, wie jetzt gerade eben bei dem neutestamentlichen Stück, wo Jesus scheinbar in der Not zu schlafen scheint. Also auch in der hebräischen Bibel, in dem Psalm, wird Gottes Handeln vermisst. Zum Beten gehört eben das Klagen und auch die unaufhörliche Forderung nach Recht und Gerechtigkeit. Wach auf für mein Recht, das rufen wir Gott zu und das können wir uns gegenseitig auch zurufen.
Schlaflosigkeit ist ja den Studien nach ein weit verbreitetes Problem unserer Zeit und wenn man dann unruhige Stunden hat, kann man im Internet Sammlungen mit Bibelsprüchen finden unter der Überschrift Bibelstellen zum entspannten Einschlafen. Herr Dinkelacker, haben Sie auch so einen Spruch, der Ihnen beim Einschlafen hilft?
Also mir gefällt tatsächlich das Sprichwort, denn Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ähnlich wie aber der Psalmvers auch, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein Gott hilft mir, dass ich sicher wohne. Das macht deutlich, dass das Vertrauen auf Gott eine Quelle der Ruhe sein kann.
Vom Schlaf in der Bibel. Das war ein Gespräch mit Veit Dinkelacker, Direktor des Bibelhauserlebnismuseums in Frankfurt. Die Legende der Siebenschläfer steht in der mittelalterlichen Legendensammlung Legenda Aurea. Und sie handelt davon, dass sieben Jünglinge in der Christenverfolgung unter Kaiser Decius in einer Höhle eingemauert wurden und von Gott nach 195 Jahren in der Höhle unversehrt wieder aufgeweckt wurden. Im Kern identisch, mit nur kleinen Abweichungen, erzählt auch der Koran die Geschichte. Jedes Kind kennt sie, denn sie wird wöchentlich im Freitagsgottesdienst vorgetragen. Sure 84.
Wir wollen dir eine wahrhafte Geschichte erzählen. Diese Jünglinge glaubten an ihren Herrn, und wir hatten ihr Herz gestärkt, als sie vor dem Tyrannen standen und sagten: Unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde, und außer ihm werden wir keinen anderen Gott anrufen, denn sonst sagten wir eine große Lüge. Und die Jünglinge sagten einer zum anderen: Wollt ihr euch trennen von den Götzen, welche sie statt Allah verehren, dann flieht in die Höhle, und euer Herr wird seine Barmherzigkeit über euch ausgießen und eure Angelegenheit aufs Beste lenken.
Gott hat die Macht, aus dem Todesschlaf zu erwecken. Die Siebenschläfer sollen die Botschaft von der Auferstehung bekräftigen, und zwar im Christentum und auch im Islam. Denn diese Geschichte steht nicht nur in der Legendensammlung des Mittelalters, der Legende Aurea, sondern auch im Koran in der Sure 84. Hunderte Jahre Tiefschlaf, das klingt wunderbar, das klingt traumhaft. Vielen würde es ja reichen, mal eine einzige Nacht richtig durchzuschlafen. Denn Schlafen ist ja gesund und wir brauchen den Schlaf dringend. Aber im Alltag gibt es dann doch sehr viele Schlafstörungen. Meistens schlafen wir auch zu wenig. Deshalb gibt uns jetzt der Schlafforscher Dr. Albrecht Forster vom Universitätsklinikum in Bern mal ein wenig Nachhilfe, warum eigentlich der Körper so dringend den Schlaf braucht. Er hat das Buch geschrieben, Warum wir schlafen. Und mein Kollege Lothar Bauerochse fragte Albrecht Forster nach einem Satz, den er mal so formuliert hat: Wir wachen klüger auf, als wir eingeschlafen sind. Das heißt, Schlafen macht schlau?
Schlafen ist zentral, damit wir uns Neues merken können. Also wir müssen natürlich tagsüber lernen. Und dann müssen wir aber ganz wichtig schlafen, weil sonst geht das, was wir gelernt haben, wieder verloren.
Das heißt, im Schlaf läuft im Gehirn einiges ab. Sie haben das mal untersucht und dann mit den drei Worten waschen, schneiden, föhnen ins Bild gefasst. Das müssen Sie uns mal erläutern.
Im Schlaf werden die Zellzwischenräume um 60% größer. Und da wird Wasser rausgepresst aus den Arterien und rübergespült zu den Venen und nimmt dabei liegengebliebene Proteinreste mit sich. Und da wird einfach mal das Gehirn wirklich durchgewaschen. Und dann werden uns gleichzeitig im Schlaf die Zellen zurückgestutzt. Ja, unsere Nervenzellen, die treiben tagsüber aus, wenn sie neue Kontakte knüpfen, wie ein Obstbaum. Und auch ein Obstbaum, damit der gut trägt, muss der wieder zurückgestutzt werden im Frühling. Und genau das passiert in der Nacht. Das bringt dann auch unsere Neurotransmitter wieder ins Gleichgewicht. Wir sind dann auch tagsüber ausgeglichener, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir geschlafen haben. Und das Letzte ist eben halt das Legen. Dort kommt es eben halt zu dieser Reaktivierung von Gedächtnisprozessen, die verfestigt werden, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden, sodass wir tatsächlich klüger aufwachen, als wir eingeschlafen sind.
Das ist ja wirklich eine tolle Perspektive und interessant, was da alles in der Nacht passiert. Mal umgekehrt gefragt, was macht denn dann der Schlafmangel mit unserer Gesundheit?
Ja, ganz kurzfristig kennen wir das am besten eigentlich von kleinen Kindern. Also wir werden misslaunig, wir werden auch schlechter gestimmt, wir können uns schlechter konzentrieren, wir haben eine Tagesschläfrigkeit, da machen wir häufiger Fehler, es passieren zum Beispiel mehr Unfälle auf deutschen Autobahnen aufgrund von Schläfrigkeit als aufgrund von Alkohol. Aber es hat direkte kurzfristige Auswirkungen, wenn wir schlecht schlafen, und langfristig wirkt sich das eigentlich auf alle Lebensbereiche aus. Also da geht aufs Herz, wir haben dann häufiger Schlaganfälle, aber auch Herzinfarkte, Depressionen werden häufiger, bis hin aber auch zu Krebs. Das sehen wir bei Schichtarbeitern zum Beispiel, dass die ein höheres Risiko haben, einen Krebs zu entwickeln. Also Schlaf ist für den ganzen Körper zentral und wichtig.
Jetzt erlebe ich das immer wieder, dass der eine sagt, ach, mir reicht es, wenn ich nachts um 1 ins Bett gehe, der andere fällt immer um 10 Uhr abends schon um. Wie finden wir denn heraus, wie viel Schlaf wir wirklich brauchen?
Es gibt geborene Kurzschläfer, die wirklich ihr Leben lang nur mit 5 Stunden Schlaf klarkommen und ausgeschlafen sind. Und es gibt Leute, die brauchen wirklich ihr Leben lang 8 oder 9 Stunden. Das ist verteilt wie Körpergröße und wir können das nicht trainieren. Also wir können uns nicht zu Langschläfern trainieren, wir können uns nicht zu Kurzschläfern trainieren und es ist auch nicht sinnvoll, probieren mehr zu schlafen, weil wir können nicht mehr als ausschlafen.
Wie finde ich es raus, was für mich die richtige Zeit ist?
Am besten nehmen wir uns 2 Wochen Urlaub. In der ersten Woche schlafen wir aus und in der zweiten Woche rechnen wir alle Schlafzeiten tags und nachts zusammen und machen einen Durchschnitt. Und das ist das, was wir im Mittel eigentlich brauchen. Ich würde sagen, Faustformel minus 1 Stunde. Das ist kein Problem, wenn wir 1 Stunde kürzer schlafen, als wir im Urlaub schlafen im Durchschnitt. Und das ist das, was wir eigentlich jeden Tag kriegen sollten. Wenn wir am Wochenende Schlaf nachholen müssen, so 2 Stunden länger, dann ist es ein klares Zeichen dafür, dass wir in der Woche zu wenig Schlaf bekommen haben. Dann sollten wir vielleicht daran arbeiten, dass wir jeden Tag etwa die gleiche Schlafdauer bekommen.
Herr Dr. Forster, gibt es denn einen Königsweg zu besserem Schlaf?
Wir können Schlaf lernen, genauso wie wir Fahrradfahren lernen können. Es gibt dann einige, die werden absolute Profis, aber jeder kann es irgendwie schaffen, eigentlich auf dem Fahrrad das Gleichgewicht zu halten. Und genauso ist es beim Schlaf. Das ist die wichtige Nachricht an alle, die schlechte Schlafprobleme haben. Und die wichtigsten 3 Dinge sind es, zum einen das Schnarchen zu behandeln. Das ist die häufigste Schlafkrankheit in Deutschland und die kann zu Tagesschläfrigkeit führen, zu unerholsamem Schlaf oder aber auch zum Aufwachen. Wir können uns mit unserem eigenen Schnarchen in der Nacht aufwecken, also Schnarchen immer zuerst behandeln. Das zweite ist, dass wir jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit aufstehen, auch am Wochenende, ich sage plus minus 45 Minuten. Und dass wir nicht länger im Bett liegen, als wir schlafen können. Also wir sollten, wenn wir jede Nacht nur 6 Stunden schlafen können, nicht probieren, 8 Stunden im Bett zu liegen. Denn wenn wir wach im Bett liegen, dann fühlt sich das meistens unangenehm für uns an. Also sollten wir eigentlich nur das im Bett verbringen, was wir tatsächlich schlafen konnten in den letzten 7 Tagen und das jeden Tag.
Sie haben, Herr Dr. Forster, eben schon erwähnt, wie wichtig es ist, auch so eine regelmäßige Schlafzeit zu haben. Wie ist das dann mit Schichtarbeit? Das haben Sie auch schon angesprochen. Das müsste doch dann eigentlich massiv auf die Schlafqualität und die Gesundheit gehen.
Schichtarbeit ist ein großer Gesundheitsrisiko. Ein Großteil der Schichtarbeiter entwickelt etwa nach 7 oder 10 Jahren Schlafprobleme. Und wir haben seit den 70er Jahren ein Syndrom, was danach bekannt ist, das Schichtarbeiter-Syndrom. Allein das zeigt schon, dass diese Art zu arbeiten sehr schlaffeindlich ist, weil wir dann sehr unregelmäßig schlafen. Wir schlafen häufig dann, wenn wir Nachtschicht machen, zu einer falschen Tageszeit. Wir können nämlich tagsüber nicht so gut schlafen. Und wir schlafen dann weniger, weil wir meistens dann früher aufstehen müssen oder tagsüber eben halt auch nicht länger schlafen können. Das heißt, man macht direkt 3 Dinge, die für den Schlaf nicht gut sind. Zu wenig, falsche Zeit und unregelmäßig.
Ich hatte es erwähnt, Herr Dr. Forster, Sie haben auch eine App entwickelt zum guten Schlafen. Warum brauchen wir gerade auch beim Schlafen noch das Handy dazu?
Die App für den guten Schlaf bietet die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie an. Das heißt, dort lernt man wieder gut zu schlafen. Man lernt Hintergründe über den Schlaf, man lernt aber auch Entspannungsmethoden oder Möglichkeiten, mit den Gedanken umzugehen. Man lernt auch über Schlafkrankheiten und man kann dort ein Schlafprotokoll führen. Und diese App basiert auf den gleichen Methoden, die wir auch bei unseren Patienten anwenden. Und 7-Schläfer ist zwar nicht verschreibungspflichtig, weil wir es leicht zugänglich machen wollten für die Menschen auf dem Markt, bietet aber eigentlich die gleichen Komponenten der offiziellen und bewährten Methoden, um schlafen wieder lernen zu können. Und damit helfen wir bei uns in der Praxis 95% der Menschen wieder in einen guten, geregelten, erholsamen Schlaf.
Der Schlafforscher Dr. Albrecht Forster war das vom Universitätsklinikum in Berlin. Um Menschen zu einem besseren Schlaf zu verhelfen, hat er die Schlaf-App 7-Schläfer entwickelt und auch das Buch »Warum wir schlafen« geschrieben.
Musik.
Himmel und Erde in HR Info und SWR Aktuell. Der heilsame Schlaf ist unser Sonntagsthema anlässlich des Siebenschläfertages am vergangenen Donnerstag. Wie kann es uns gelingen, auch in stürmischen Zeiten innere Ruhe zu finden? Das ist Thema im Gespräch jetzt mit Dr. Annette Clara Unkelhäuser. Sie ist Ärztin, Exerzitienbegleiterin, Lebensberaterin und Meditationslehrerin in Weinheim. Oft heißt es ja, wir leben in unruhigen Zeiten. Was macht man mit dieser Unruhe?
Ja, erst einmal anerkennen, dass sie da ist. Nicht in den Kampfmodus gehen und sagen, wie kriege ich die weg, weil dann entsteht in der Regel noch eine viel größere Unruhe. Also der erste Schritt ist, ja, okay, ich bin unruhig. Und das zweite ist, dass die Unruhe selbst auch ein kostbarer Signalgeber sein kann. Dass wir nicht sofort dagegen angehen müssen, dass das eine Störung ist, das ist es sicher auch, aber dass es auch wach machen will unter Umständen. Und von daher plädiere ich erstmal für eine Akzeptanz der Unruhe als ersten Schritt.
Das finde ich einen interessanten Gedanken, weil viele ärgern sich ja immer über diese Unruhe. Ja. Und oft erleben es Menschen ja auch, dass ihnen gerade dann besonders unruhig wird in ihnen, wenn es außenrum ruhiger wird, also gerade in der Nacht. Woran liegt das eigentlich?
Ja, es könnte ein wichtiger Hinweis sein, dass wir uns in der Regel tagsüber nicht so gut spüren. Wir erschließen uns ja unsere Wirklichkeit immer in drei Schritten: wahrnehmen, denken, handeln. Nur sind in unserer Zeit das Denken und Handeln total, diese Bereiche sind völlig überbelichtet, aber der Bereich des Spürens, des Wahrnehmens ist ganz unterbelichtet. Das heißt, wir müssen oft in einem Modus der Aktivität viele, viele Aufgaben erledigen, abarbeiten, Anforderungen erfüllen. Vielleicht sind wir auch anfällig für Ablenkungen. Und wenn dann die äußeren Reize, wie es ja normalerweise ist, in der Nacht weniger werden oder ganz verschwinden, dann meldet sich unser Inneres oft ganz, ganz lautstark zu Wort und sagt, jetzt bin ich dran.
Sie haben es schon gesagt, Frau Unkelhäuser, im Grunde zuerst mal die Unruhe akzeptieren. Wir spüren, glaube ich, alle, wir können sie nicht einfach wegdrücken, aber können wir ihr etwas entgegensetzen?
Ja, wir können sie tiefer auf uns wirken lassen. Das klingt vielleicht wieder etwas paradox für Sie, aber ich nehme mal ein Hauptsymptom der Unruhe. Sie haben das Sorgenmachen angesprochen. Wir erleben ja oft in der Unruhe, dass unsere Gedanken uns bestürmen. Ja. Dass wir in Gedankenkreisläufen immer wieder am selben Punkt ankommen und irgendwie keinen Weg finden, dass die Gedanken zur Ruhe kommen. Und da plädiere ich dafür, die Gedanken selbst etwas wirken zu lassen. Das heißt nicht, ihnen nachzugehen und sie weiter zu durchdenken, sondern mich mal zu spüren. Umkreisen die Gedanken ein bestimmtes Gefühl? Ja, bin ich zum Beispiel wütend? Habe ich Angst? Bin ich vielleicht verletzt oder traurig? Dass ich da mal die Gedanken wie einen Postboten nehme, der mir eine Botschaft geben möchte. Und dass ich das erstmal an mich heranlasse. Und dann, wenn ich mich spüre, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin unglaublich wütend, ja, dass ich dann mit diesem Gefühl zum Beispiel so sage, okay, ich vertraue das meinem Atem an, der mehr ist, als ich selber jetzt bin, und lasse das so mit dem Atem fließen.
Dem Atem sich anvertrauen. Es führt mich schon zu einer Frage, gibt es für Sie vielleicht auch hilfreiche Rituale, die uns dann helfen können, die Unruhe des Tages gerade am Abend etwas abzulegen?
Ja, es gibt eine, auf jeden Fall ist wichtig, eine gute Abendkultur, ja, dass ich nicht bis kurz vorm ins Bett gehen nochmal meine Mails abrufe oder noch einen aufregenden Film sehe oder nochmal die Nachrichten abrufe, sondern dass ich Übergänge schaffe. Das kann sein ein ignatianischer Tagesrückblick, dass ich nochmal kurz innehalte am Abend, wie war dieser Tag, wofür kann ich danken, was war vielleicht schwierig, was ist offen geblieben? Und in diesem Spüren nochmal dieses Tages kommt schon oft eine erste Ruhe und sie dann nochmal in einem Akt des Vertrauens einfach dem größeren Ganzen oder ich sage jetzt auch Gott zu übergeben, sagen, ich lege diesen Tag in deine Hände. Das kann auch ein Abendgebet sein, das kann nochmal ein Blick zum Himmel sein, wenn ich die Möglichkeit habe und sehe, dass da Sterne sind. Einfach nochmal ganz bewusst, ja, sich ausrichten auf das, was mit mir noch da ist.
Die Ärztin und Meditationsbegleiterin Annette Clara Unkelhäuser im Gespräch. Tja, die Ruhe, sie ist vor allen Dingen für junge Eltern oft tatsächlich Mangelware, und zwar in einem ganz buchstäblichen Sinn. Wenn die Großeltern in der Nähe wohnen und sich um die Enkel kümmern können, dann ist oft ein bisschen Durchatmen und Verschnaufen drin und es ist ein Gewinn für alle, denn die Eltern werden entlastet und unterstützt im turbulenten Familienalltag. Und für Enkel sind die Beziehungen zu den Großeltern meist auch etwas ganz Besonderes. Aber die Lebensrealität ist häufig eine andere, denn da wohnen die Großeltern nicht selten weit weg und sind nicht mehr so fit und es gibt vielleicht gar keine Großeltern mehr. Ein kirchliches Projekt in Bad Homburg und Friedrichsdorf will da Abhilfe schaffen. Sie vermitteln Leihgroßeltern und suchen gerade händeringend Leihomas und Opas für die ganze Warteliste von Familien. Corinna Tertel hat eine besucht.
Hey, Clara, wo ist der Opa? Hui. Wir haben viel Spaß zusammen. Das ist wichtig.
Die kleine Lara und Opa Detlef spielen Fangen im Wohnzimmer. Lara ist 2 Jahre alt und Detlef ist ihr Leihopa.
Ich finde das einfach toll. Ist ein Erlebnis auch für mich wieder. Ich selber habe 4 Kinder, 2 Enkelkinder und die wohnen aber alle weiter weg.
Über 40 Jahre lang war Detlef Kohlweig Croupier im Casino in Bad Homburg. Jetzt ist er in Rente und hat Zeit. Im vergangenen November hat er davon erfahren, dass in Bad Homburg und Friedrichsdorf Leihgroßeltern vermittelt werden und sich dafür beworben. Genauso wie Emsa Reisner, die Mutter der kleinen Lara.
Weil einfach der Bedarf und auch die Notwendigkeit da war und ich positiv überrascht, dass sowas angeboten wird, dass ich mich sofort beworben habe.
Und dann irgendwann hat Emsa bei mir angerufen. Haben wir einen Termin vereinbart, bin ich hingegangen, haben uns gegenseitig vorgestellt und hat gleich wunderbar geklappt.
Das spürt man. Lara sagt Opa zu Detlef. Und Emsa und ihr Mann schätzen die Gegenwart des Leihgroßvaters sehr.
Weil wir ihn als Familienmitglied aufgenommen haben und auch von seiner Geduld uns eine Scheibe abschneiden können.
Hallo. Verena Nitzling vom Bistum Limburg hatte das Projekt im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Sie ist Gemeindereferentin in St. Marien in Bad Homburg und Friedrichsdorf und dort zuständig für innovative Projekte mit Familien.
Um bedarfsorientierte Angebote außerhalb der Kirchenbubble zu gestalten. Und da war relativ zügig klar, dass sie Entlastung und Unterstützung brauchen.
So kam Verena Nitzling auf die Idee, Leihgroßeltern für Familien zu suchen. In der Regel geht es bei den Treffen um einen Nachmittag in der Woche. Verena Nitzling bekommt viel Dankbarkeit, sowohl von den Familien als auch von den Leihgroßeltern.
Die älteren Menschen bringen ja einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz mit, den sie einfach auch weitergeben können. Und für viele Menschen ist es auch eine Möglichkeit, nicht einsam zu sein und einen festen Tag in der Woche ein Angebot zu haben, auf das sie sich freuen.
Bei Familie Reisner kommt Leihopa Detlef jeden Mittwoch zu der 2-jährigen Lara.
Ganz selten, dass wir mal ein festes Programm haben, dann fahren wir mal in den Tierpark oder gehen auf den Spielplatz, je nachdem, wie das Wetter ist. Sind auch schon Eis essen gegangen. Ist einfach ein tolles Erlebnis, voll wie ein normaler Opa.
Leihgroßeltern gesucht, Unterstützungsdienste für Eltern vermittelt eine Initiative in Bad Homburg und Friedrichsdorf. Corinna Tertl hat darüber berichtet. Und das war's hier in Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.